Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bleu Blanc Rugby, dem deutschsprachigen Podcast über französischen Vereinsrugby. Und was für ein bewegtes Rugby-Wochenende war's? Keine Six Nations, natürlich. Der ein oder andere Nationalspieler im Einsatz oder auch nicht im Einsatz, Finn Russell saß auf der Bank, war ja so ein bisschen die zwiegespaltene Meinung. Auf der einen Seite natürlich die Hoffnung, ja, er spielt jetzt dann gegen Frankreich. Sollte man ihn nicht vielleicht 80 Minuten spielen lassen, um ihn so ein bisschen, ne, nicht ganz in Hochform zu haben? Aber natürlich geht dann da auch für den Verein natürlich der Spielerschutz vor. Aber insgesamt einige sehr interessante Talking Points, einige sehr interessante Spiele. Das Aufeinandertreffen von Camille Lopez und Morgan Parra, die ja immerhin 8 Jahre lang gemeinsam für den Verein gespielt haben oder eine Achse für Clermont gebildet haben. Natürlich auch für die Nationalmannschaft zusammengespielt haben. Nicht häufig, ich glaube 2-3 Mal, aber auch für die Nationalmannschaft zusammengespielt haben. Christophe Orios ist nach Bordeaux zurückgekehrt mit Clermont. Wichtiger Sieg im Abstiegskampf in der Pro D2 und in der National. Insgesamt also eine ganze Menge, über die wir reden können und sollten. Und ich denke, dann fangen wir einfach mal am besten mit dem Duell im Baskenland an, mit Bayonne gegen Stade Français. Ein überraschendes Spitzenspiel. 2. gegen 6. Ich glaube, vor der Saison hätten wir keinen der beiden Vereine an dieser Stelle gesehen. Wobei es mich bei Stade Français fast mehr überrascht als bei Bayonne. Aber gut, für Bayonne ist es eine super Serie, zu Hause ungeschlagen. Jetzt mit dem kommenden Heimspiel gegen Castres 10 Spiele in Folge zu Hause ausverkauft, beziehungsweise ist ja, doch, ist ja jetzt am Wochenende, 10 Spiele in Folge zu Hause ausverkauft. Zumindest die Saison noch ungeschlagen zu Hause, was nicht heißen kann, dass es dann auch im 10. Spiel so bleibt, aber man darf gespannt bleiben, es läuft überraschend gut. In dieser Partie gegen Stade Français, muss man sagen, war es ein bisschen zwiegespalten, Bayonne im Maul deutlich überlegen, dafür Stade Français im Gedränge deutlich überlegen und da dann natürlich auch am Ende der große, sagen wir mal, es war ja kurz vor Ende 2 sehr spielentscheidende Szenen, wenige Minuten vor Ende, Romain Briat, der sich von diesem kollabierten Gedränge oder aus diesem kollabierten Gedränge den Ball geschnappt hat und dann ins Mahlfeld gestürmt ist, zum 26-26 zu diesem Zeitpunkt. Morgan Parra hat zur Erhöhung angesetzt, wollte wohl nochmal den Boden ein wenig ebnen, hat einen Schritt nach vorne gemacht, um den Rasen ein wenig vorzubereiten. Aber das ist dann natürlich, war natürlich die Einladung an Peo Muscardiz, die Erhöhung zu chasen. Und unter dem Druck hat Morgan Parra den Kick dann daneben gesetzt. Und dann 2 Minuten später mit der Sirene quasi, Bayonne aus eigentlich gar nicht so guter Position im Angriff, haben dann aber ein Penalty zugesprochen bekommen für oder gegen Jeremy Ward, der sich wohl nicht schnell genug weggerollt hat nach dem Tackle. Harte Entscheidung, gerade in so einer kritischen Phase des Spiels schon eine sehr harte Entscheidung, zumal er nicht im Weg war. Er hat sich auch relativ schnell wegbewegt, aber gut, Schiedsrichter hat immer recht. Was will man sagen? Aber eine harte Entscheidung sicherlich. Und Camille Lopez, der dann den Penalty zum 29-26 gekickt hat. Insgesamt kein unverdienter Sieg. Aber es ist natürlich schwierig, dass Freud und Leid bei 2 guten Freunden so nah beieinander liegen. Aber es wirkte nach dem Spiel zumindest so, als hätten es beide Seiten sehr sportlich genommen. Aber ja, es ist nun mal, wie es ist. Sind die beiden ja auch alt genug, um das, oder erfahren genug, um das zu wissen. Bayonne hält sich damit definitiv solid auf dem 6. Platz. Das ist nicht selbstverständlich für einen Aufsteiger. Man darf gespannt sein, wo die nächste Saison hinführt. Es wird sicherlich nicht einfacher, aber man hat mit Arthur Uteria und Rhys Hodge natürlich jetzt schon mal 2 namhafte Verstärkungen für die nächste Saison. Und mit Gela Prasice, dem georgischen Neuner von Montpellier, hat man dann auch einen, aber sich noch ein bisschen verjüngt. Meine Maxime Machnaud, wissen wir auch, ist nicht mehr der Jüngste, verletzungsanfällig. Sebastian Rouet ist auch, sagen wir mal, im Rentenalter angekommen, auch wenn es da meines Wissens nach noch keine offizielle Bestätigung gab. Guillaume Rouet, Entschuldigung, Sebastian war bei uns in der Borne. So, Guillaume, Die beiden Brüder haben tatsächlich einmal als Achse gemeinsam gespielt für Spanien gegen Deutschland tatsächlich in Köln. Aber das nur am Rande. Ne? Aber ja, es ergibt schon Sinn, gewisse bekannte Twitter-Kunden zu dem Thema Tier 2 Rugby haben sich ja sehr gewundert, dass sie Aprazice holen, was ich nicht ganz nachvollziehen kann. Wie gesagt, wenn man sich die Altersstruktur anguckt, ist das eigentlich eine sehr, sehr logische Entscheidung. Ja, du wirst sicherlich eine Saison haben, wo es gewisse Überschneidungen gibt. Klar. Aber das ist vielleicht auch für einen noch vergleichsweise jungen Neuner wie Aprazice nicht so verkehrt, nochmal eine Saison zu haben, wo er sich eingeleben kann, eingewöhnen kann und vielleicht von jemandem wie Maxima Schnoot tatsächlich nochmal lernen kann. Also von dieser Verwunderung kann ich ehrlich gesagt nicht teilen. Für mich ergibt das sehr viel Sinn. Die für mich große Frage ist, ob sie nochmal einen Zehner nachverpflichten. Ich denke, es für einen Verein wie Bayern dürfte sehr wichtig sein, auf der Zehnerposition einen soliden Backup zu haben. Sollte es mit Camilo Pérez nicht so weitergehen, wie man hofft, oder er sich wieder schwer verletzt. Ich meine, sie haben Jason Robertson. Aber so wie ich es sehe, spielt er nicht so viel. Ist dann halt die Frage. Ja. Für Stade Français ist das natürlich ein sehr bitteres Resultat, aber man hat immer noch genug Vorsprung auf Lyon auf Platz 3, um sich da jetzt nicht allzu große Sorgen machen zu müssen. Ich meine, natürlich ist es immer ärgerlich, wenn du so ein Spiel verlierst und vor allem diese knappe Art und Weise, natürlich keine Frage, aber und vor der Saison hätten sie natürlich dieses Spiel als Spiel angepeilt, das sie gewinnen müssen. Darf man auch nicht unterschlagen, aber Dinge ändern sich nun mal. Kann Castra auch ein Lied von singen? 17-32 zu Hause gegen La Rochelle verloren. Nach 29 Ligaspielen ohne Niederlage zu Hause. Seit 2 Jahren, Dezember 2020, haben sie das letzte Mal zu Hause verloren. Dann jetzt also diese schwierige Heimniederlage gegen eine Mannschaft aus La Rochelle, die dieses Spiel klar dominiert hat. Die ja auch ihr Liedchen singen können von Heimniederlagen in dieser Saison. Prestigeträchtiger Auswärtssieg, der Castre sicherlich zu denken geben muss, gerade was den Abstiegskampf angeht. Sie sind damit punktgleich mit Pro, aber auf dem 12. Platz. 2 Punkte vor Perpignan. Weil man ja sagen muss, es wird generell sehr, sehr spannend. Castre hat ja auch alles in der eigenen Hand. Castre spielt diese Saison noch in Pau und in Brive und zu Hause gegen Perpignan. Pau trifft auch noch auf Brive und Castre logischerweise und Brive spielt auch noch gegen Castre und Pau. Da ist noch eine ganze Menge offen im Abstiegskampf. Das kann noch sehr, sehr spannend werden. Auf der anderen Seite ist mein nächster Spieltag jetzt am Wochenende, sehe ich nicht allzu große Veränderungen, wenn ich ehrlich bin. Brive in La Rochelle könnte schwierig werden, Perpignan in Pau wird schwierig, Pau in Toulouse wird schwierig, Castres in Bayonne könnte unter Umständen auch sehr schwierig werden, da kommt es jetzt aber so langsam wirklich auf die Bonuspunkte an. Was kann sehr, sehr spannend werden. La Rochelle hingegen sichert sich damit zumindest ein Heimviertelfinalspiel, was auch schon mal eine große Sache ist. Was heißt, sie sichern sich, sie rücken auf diesen Platz vorgesichert, ist ja noch gar nichts. Aber es ist zumindest für im Vergleich zu dem, wo sie am Anfang der Saison waren, ein enormer Fortschritt. Das ist doch auch schon mal was. Lyon hat 31-1. Achso, Castro, da müssen wir vielleicht auch noch mal kurz ansprechen. Trainersituation. Midol und Eurosport berichten, dass Pierre-Henri Brancan wohl vor dem Aussteht. So wie ich mich kenne, wird das wahrscheinlich eine Stunde nach Hochladen veröffentlicht, dass er nicht mehr da ist. Das wäre sehr, sehr typisch. Ist natürlich ein bisschen schwierig. Allzu viel ist aktuell nicht auf dem Markt an Trainern. Vern Cotter wäre verfügbar. Auf der anderen Seite hat er auch schon das Angebot von den Leicester Tigers abgelehnt. Also da kann ich mir dann fast nicht vorstellen, dass ihn Castre reizt. Wer ist noch verfügbar? Jeremy Davidson von Brive entlassen. Wäre sicherlich eine Option. Auch ein Trainer, wenn man seine Arbeit in Aurillac bedenkt, ein Trainer, den ich mir in Castre durchaus vorstellen kann, weil es dann doch recht ähnliche Mentalitäten sind. Eine Alternative, die noch genannt wurde, war eine Beförderung für Rory Cockett oder Rory Cockett, je nachdem, wie man es aussprechen möchte, aber er ist ja nun mal Südafrikaner, der ja aktuell Co-Trainer ist, der allerdings diese Saison im Champions Cup auch schon gespielt hat, als Medical Joker.
finde ich schwierig, ihn dann jetzt zu sagen, okay, ihr Cheftrainer, wenn er die Saison schon mit dieser Mannschaft gespielt hat, zu sagen, ja, aber das ist jetzt euer Trainer. Nee, ich weiß, ihr habt schon zusammen, ich weiß, er hat die Saison gespielt, aber ne, finde ich schwierig, muss ich ganz offen sagen. Aber gut, allzu viele Möglichkeiten gibt's halt nicht, wenn man wirklich einen Trainerwechsel vollziehen möchte. Ich denke nicht, dass das unbedingt zielführend ist. Ich denke nicht, dass Pierre-Henri Brancon die falsche Wahl. Meine letzte Saison hatte die Mannschaft immerhin ins Finale geführt. Er ist kein schlechter Trainer. Und irgendwann muss man sich halt den Castro auch eingestehen, dass A, man nicht kontinuierlich gut sein kann, wenn man mit diesem Budget arbeitet und auf die Art und Weise arbeitet, wie Castro arbeitet. Und man muss sich vielleicht auch eingestehen, dass der Kader nicht so gut war wie letzte Saison. Ist halt einfach so. Ja, Lyon 31-21 gegen Montpellier. Ärgerlich, dass man auf den letzten Moment noch den Offensivbonus verloren hat. Sonst wäre das natürlich noch die Kirsche auf der Torte gewesen. Aber gut, man kann nicht alles haben. Montpellier sind komplett an ihrer Partie vorbei. Also das war wenig. Lyon überzeugen, muss man ganz klar so sagen. Und man jetzt hat auch ihr Top-Scorer gefehlt, noch zusätzlich. Aber man merkt so langsam, dass der ein oder andere Spieler, wie jetzt ein Josiah Maracu, der letzte Saison noch in der Bonne gespielt hat, in diesem Spiel ein Doppelpack, man merkt, dass der ein oder andere so langsam sich wirklich eingefunden hat. Ja, und es ist, dieses Team wächst zusammen, dieses Team hat sich gefunden und kann mir durchaus vorstellen, dass Lyon dieses Jahr mindestens ins Halbfinale kommt. Denke ich schon. Kann ich schon gut vorstellen. Racing 34-24 gegen Brief. Oskar Rixen musste leider aussetzen mit muskulären Problemen, konnte unter der Woche aber immerhin ein paar Schulkinder den Berliner Rugby nahe bringen, aber leider eben in dieser Partie nicht mit dabei. Genauso wenig wie Finn Russell, ich habe es eingangs erwähnt, der ja dem vor dem Spiel oder die klare Absprache war, wenn es schlecht läuft oder wenn wir Probleme haben, dann kommst du rein, wenn es gut läuft, dann nicht. Lief jetzt insgesamt nicht so schlecht. 34-24, ja, kann man jetzt natürlich über die Defensive reden. Brief ist auch nicht so schlecht, ne? Kann man natürlich aber trotzdem darüber reden, ob Racine dieses Spiel nicht klarer gewinnen muss, vielleicht auch mit Offensivbonus gewinnen muss, aber gut, haben sie nicht. Ja. Perpignan hat auch den Offensivbonus verloren gegen Po. 49-29, auch da muss man über die Defensive reden. Offensiv hat so langsam Klick gemacht. Wir haben am Anfang der Saison darüber geredet, wie ineffizient die Katalanen offensiv sind. Viele Chancen, wenig Punkte. Muss man, ja, so viele Chancen waren es auch nicht. Aber naja, nicht besonders doll. Aber offensiv hat es Klick gemacht. Und da waren einige sehr, sehr schöne Versuche dabei, die sie gegen Po gelegt haben. Für die Section war das die 6. Niederlage im 7. Spiel. Dazwischen nur der eine Bonuspunkt-Sieg gegen Racing zu Hause. Langsam wird's echt eng. Ja, 2 Punkte Vorsprung auf die Katalanen nur noch. Jetzt wäre weniger natürlich, wenn sie den Katalanen nicht den Offensivbonus noch genommen hätten. Die sich sicherlich ärgern, dass es jetzt das zweite Mal schon ist. Gegen Stade Français haben sie ja auch den Offensivbonus am Ende noch verloren. Damit wären sie punktgleich mit Castron Pro, aber gut. Nee, wenn sie, ja doch, ja, 32 Punkte, ja. Naja. Ne, so ist es halt manchmal. Aber ja, wichtiger Sieg. Der Abstiegskampf ist damit offen wie lange nicht mehr. Sehr, sehr spannend. Also schon wirklich lange nicht mehr. Also das muss man ja auch wirklich sagen. Bleibt spannend. Toulon hat sein Galaspiel gegen Toulouse wie mittlerweile Tradition im Velodrom von Marseille gespielt. War ein sehr spannendes Wochenende für die Sportfans aus Marseille und Toulouse. Zum einen natürlich dieses Galaspiel, was nicht ausverkauft war, also 25.000 leere Plätze gab schon noch, wobei natürlich trotzdem 43.000 keine schlechte Zuschauerzahl ist, ne? Bei weitem nicht, aber wir haben es in den letzten Jahren auch schon voller gesehen. Und dann, das war Samstagabend 21 Uhr und Sonntagnachmittag hat ja dann OM in Toulouse beim TFC gespielt. Die Fans haben sich noch auf dem Weg in Carcassonne nochmal kurz Halt gemacht und haben sich dort nochmal eine kleine Schlägerei mit den Fallschirmjägern geliefert, also das alles wie immer. Immer so ein bisschen schwer, zu wissen, wer sowas anfängt und wie das läuft. Aber ja, also, dass sich 60 Soldaten am helllichten Tage mit Fußballfans prügeln, denkst du dir auch, also, gut, ne, ist vielleicht das Spannendste, was in 800 Jahren in Carcassonne passiert ist. Gott, ja. Meine Carcassonne, dazu kommen wir noch, apropos spannende Dinge, ne, aber meine Güte. Naja, Toulon lange in Unterzahl gespielt, rote Karte gegen Sergio Parisse, der durchaus dafür bekannt ist, ein bisschen zu emotional zu spielen, was man ihm in dem Fall nicht mal vorwerfen kann. Unter der Woche ist, wo sein Vater gestorben, dass er trotzdem spielen wollte, kann ich nachvollziehen. Weiß nicht, ob ich von Trainer oder sagen würde, dass der Trainer da vielleicht irgendwie sagt, vielleicht nicht. Aber gut, hat in der ersten Halbzeit für ein gefährliches Tackle dann noch rot gesehen. Zwei Versuche für Toulon, einmal in der ersten Halbzeit durch Facundo Issa, einmal in der zweiten Halbzeit kurz vor Ende, ein typischer Scrum-Half-Versuch für Baptiste Serra. Und am Ende dann dieser 17-6 Sieg. Bei Toulouse hat's nicht geklickt, muss man sagen, während ich hier klicke. Gott. War gerade die Offensive gerade in der Hintermannschaft hat nicht funktioniert. Man muss natürlich auch wieder sagen, Juan Cruz Maia war wieder auf der 10. Ihnen fehlt aktuell einfach dieser Verbinder. Hätten am Ende noch fast den Defensivbonus gekriegt, hat Hurtier nach 60 Metern Sprint noch von Zach Holmes eingeholt, der ihn von Ihaia West eingeholt, der ihn noch Zentimeter vom Mahlfeld ins Ausgetackelt hat. Aber ja, das lief nicht. Und am nächsten Tag hat der TFC dann auch noch knapp gegen OM verloren. Insgesamt ein mittelmäßiges Wochenende für die Sportfans aus Toulouse. Naja, weil ich natürlich sagen muss, also gerade was Kräfteverhältnisse angeht, sollte der TFC schon gegen Marseille verlieren. Aber naja, Aufsteiger gegen Champions League Favorit. Naja, Kandidat vielmehr. Favorit auf den Champions League Platz in der Liga, sagen wir es mal so rum. Naja, wie dem auch sei. Gott. Ja, spannend war es auch in Bordeaux. Zur Rückkehr für Christophe Rios, der nicht unbedingt mit offenen Armen empfangen wurde. War keine pure Begeisterung, die mir da entgegengeschlagen ist. Insgesamt eine maue Partie, muss man sagen, für ein Highlight-Spiel auf den Sonntagabend war schon echt mau. 18-9 ist es ausgegangen, keine Versuche. Das dritte Spiel in Folge, in dem Bordeaux keinen Versuch legt. Man merkt einfach wirklich, und ich wiederhole mich da so ein kleines bisschen, aber man merkt einfach wirklich, dass dieser Verein unglaublich abhängig von Jalibert und Lucu ist. Und Jalibert ist bei der Nationalmannschaft und Lucu verletzt. Und dann merkt man wirklich, dass die Offensive massiv ins Stocken kommt. Und das ist ein Riesenproblem. Clermont, Bordeaux kann zumindest sagen, sie haben nicht mega gut gespielt, aber sie haben zumindest gewonnen. Und manche sind ein Punkt hinter Bayern auf dem 7. Platz. Das geht noch. Clermont ist 9 Punkte hinter Bayern auf dem 10. Ist schon schwierig. Das ist ja immer so dieses Kernproblem von Trainerwechseln und innerhalb der Saison. Ja, du hast vielleicht einen kurzen Moment von einer wirklichen Veränderung, aber insgesamt bringt das schon mal relativ wenig. Und Christophe Aurier, wir haben auch darüber geredet, ist vielleicht nicht unbedingt der richtige Kandidat für diese Mannschaft oder nicht der richtige Trainer für diese Mannschaft. Das passt stilistisch nicht wirklich, habe ich das Gefühl. Und bis jetzt mal von der einen Heimreaktion gegen Castra abgesehen, hat's mich auch noch nicht überzeugt. Also ich sehe noch nicht, dass ich da wirklich eine Fehleinschätzung getroffen habe, auch wenn es natürlich vielleicht ein bisschen früh ist. Aber irgendwann, auch hier muss man sich eingestehen, dass man eben nicht mehr das Top-Team ist, das man mal war. Aber gut, was will man machen? Kommen wir zur Pro D2 und reden über Top-Spiele. Agen gegen Provence Rugby 23-23 unentschieden. Jos Nostadt von Anfang an ran, dann gelbe Karte in der 24. Minute. Und wurde dann in der 57. endgültig ausgewechselt. Insgesamt keine schlechte Partie, die er gespielt hat. Provence ist auch irgendwo für mich dieser Unentschieden-König. Wenn wir kurz auf die Tabelle gucken, haben schon, ich sag mal, 2 Unentschieden mehr als die meisten anderen. Provence ist irgendwie so ein Unentschieden-Team. Aber es ist ein wichtiges Unentschieden. Gegen Agen hätten sie auch genauso gut verlieren können. Und so halten sie zumindest ein bisschen mehr den Anschluss an die Topplätze, während Agen natürlich sich so ein bisschen in die bisschen ärgern muss, dass sie sagen, okay, also mit 2, wenn sie das Spiel gewonnen hätten, hätten sie einen direkten Halbfinalplatz gehabt. Aber gut. Wenn wir über deutsche Nationalspieler reden, natürlich auch Erik Marx, der hat für Wann gespielt, kam in der 47. Minute für Carchateau, hat nicht so viel gebracht. 30-3 mit Offensivbonus hat Mauno Marsan das Spiel gewonnen. Wing für Wann. Also ich glaube, es sind noch 9 Spieler, theoretisch ist alles möglich, aber ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster und sage, das war's für alle Aufstiegshoffnungen. Das war schon, selbst falls sie sich für die Playoffs qualifizieren sollten, sind das natürlich schon sehr eindeutige Ergebnisse gegen diese Top-Teams. Ist halt einfach so.
Bizier Nevers, 32-32. Eine maue erste Hälfte, gefolgt von einer sehr ereignisreichen zweiten. Und ein Ergebnis, mit dem beide Seiten letzten Endes zufrieden sein können. Bizier fast ein bisschen mehr als Nevers, aber gut. Mir ist gestern Abend so aufgefallen, als ich angefangen habe, die Zeitung zu lesen und dachte so, schon lange nichts mehr aus Bizier gehört. Es ist, seit sie wieder erfolgreicher sind, ist es sehr ruhig geworden. Das ist spannend. Das ist die Frage, wie nachhaltig das ist. Und ob das eine Sache ist, die wieder aufflammt, sobald wieder ein paar Niederlagen folgen. Weil so richtig, ja, sie hat eine gute Serie, ohne Frage. Aber es ist natürlich nicht so, als wären sie von heute auf morgen zu einem Top-Team geworden. Und spätestens im Sommer geht das ganze Drama wieder von vorne los. Ne? Aber sei es rum. Es ist, aber man merkt schon auch, was die Zuschauerzahlen angeht, dass es deutlich schlechter geworden ist. Also es waren jetzt fast 4.500 Leute im Stadion. Ist natürlich im Mediterranee immer ein bisschen sehr schwierig, weil es halt einfach nur mal so groß ist. Und da merkt man die kleinen Zuschauerzahlen noch viel mehr. Aber ja, es ist, man merkt schon, dass es deutlich weniger geworden ist. Und zumal, man muss ja auch bedenken, man hat nicht mehr wirklich eine Konkurrenzsituation in Béziers. Also es waren bessere Zuschauerzahlen, als da es Béziers noch in der Ligue 2 gespielt hat. So gut, das war ja auch nur eine Saison, aber trotzdem, mittlerweile sind sie jetzt, was, in der 5. Liga wieder angekommen? Spielen gut in der 5. Liga, aber sie spielen in der 5. Liga. Ist natürlich so ein bisschen, wo du denkst, naja, es ist natürlich irgendwo, wo du sagst, okay, es ist nun mal diese sportliche Konkurrenz, ist weg vor Ort. Und die Zuschauerzahlen sind trotzdem schlechter geworden. Schon ein bisschen bitter. Naja. Biarritz hat 44-8 mit Offensivbonus gegen Rouen gewonnen. Ich hake hier an dieser Stelle einmal nochmal kurz ein, weil ich gerade die Push-Nachricht gekriegt habe, dass wohl der Wechsel bei Castres, Pierre Brancon raus und Jeremy Davidson rein offiziell ist. Oder zumindest von Rugby Rama und Eurosport in dieser Form vermeldet wurde. Ich wollte das nur mal in den Raum werfen, dass es mal pünktlich gekommen ist. Ich bin glücklich. Normalerweise kommt es ja wirklich immer so eine Stunde, nachdem ich hochgeladen habe. Aber ich habe pünktlich geschafft. Ja, ist schön. Ja, schön. Ach man, naja, Biarritz Rouen. Ja, 44-8, eindeutige Sache, muss man nicht groß drüber reden. Also, ja, es bleibt auch spannend. Biarritz aktuell mit 55 Punkten auf dem 4./5. Platz. Das ist ja noch nicht ganz geklärt. Grenoble punktgleich mit 55 oder punktgleich auf 55 Punkten. Aber mit einem Spiel weniger, aber gegebenenfalls Punktabzug muss man abwarten. Tja, so ruhig wie es bei Béziers war, muss man mal abwarten. Vincent Etcheteau, Chefcoach von Soyez Angoulême, hat im Interview nach dem Sieg in Carcassonne gesagt, dass er fest davon ausgeht, dass es in dieser Saison nur einen Absteiger geben wird und man deswegen unbedingt mindestens auf dem 15. Platz landen müsse, weil er harte Belege dafür hätte, dass Biarritz nächste Saison keine Lizenz bekommt. Jetzt kommt er natürlich aus Bayonne. Also das muss man in Ferne sagen, er kommt aus Bayonne und ist nicht ganz neutral, aber ja, ach Gottchen, ja, naja. Man darf gespannt bleiben, es wird nicht langweilig. Ich finde es schwierig, weil natürlich ist es irgendwo so eine Sache, vertraust du, dass der Trainer eines Vereins auf Relegationsplatz oder die Information, die ein Trainer auf auf Abstiegsplatz hat, über einen Konkurrenzverein? Oder sagst du, naja, das ist jetzt nur Motivationstaktik für die Spieler? Weiß man nicht, ne? Weiß man nicht. Ich kann es mir aber vorstellen, weil es ist ja dieses ganze Konventionsthema mit der Amateursparte des Vereins, der die Lizenzen hält. Das war ja Anfang der Saison schon mal ein Thema, was nur knapp geklärt wurde. Finanziell könnte es schwierig werden, auch wenn der Strom jetzt nicht abgestellt wurde, beziehungsweise das wohl noch kurzfristig geklärt werden konnte. Aber es ist natürlich, die Zahl an Themen wächst natürlich und die Fronten verhärten sich weiter zwischen Stadt und Verein. Muss man gespannt bleiben. Ich möchte nicht den Teufel an die Wand malen, aber es ist natürlich schon irgendwo schwierig. Und ich sag mal, wenn Bayonne die Klasse hält und Biarritz in die dritte Liga absteigt, dann wird natürlich ein Baskenderby in näherer Zukunft
oder in naher Zukunft fast unmöglich. Ne? Aber das wäre natürlich schon sehr enttäuschend. Das wäre sehr enttäuschend. Die Aufgabe für Swayungulem, den vorletzten Platz mindestens zu haben, ist natürlich deutlich einfacher geworden. Naja, ist nicht einfacher geworden, aber haben einen guten Schritt in die Richtung gemacht. Massi haben zu Hause 7-19 gegen Aurillac verloren. Für mich keine große Überraschung, auch wenn wenn man natürlich sagen muss, dass Massi zu Hause deutlich besser geworden sind. Aber zwei Teams, die relativ ähnlich funktionieren von der Spielart her, und Aurillac sind halt eben in diesem direkten Vergleich einfach diesen Ticken besser und disziplinierter, und das ist dann halt das, was am Ende den Unterschied ausmacht. Swayungulem haben 20-15 in Carcassonne gewonnen, ohne Chris Hilsenbeck. Beziehungsweise Chris Hilsenbeck hat nicht gespielt für Carcassonne, so rum. Für Swayungulem hätte er ja sowieso nicht gespielt, aber es wird eng in Carcassonne. Man hat nur noch 2 Punkte Vorsprung auf besagtes Swayungulem. Wichtiger Sieg. Natürlich wäre es ohne Defensivbonus schlimmer gewesen. Es hätte immer schlimmer sein können. Aber gut, ist es halt trotzdem nicht. Und nachdem man wirklich so zwischenzeitlich das Gefühl hatte, okay, jetzt haben sie sich wieder gefangen und packen es noch, ich weiß es nicht. Es ist wirklich, Swayungulem sind kein schlechtes Team. Wir haben es am Anfang der Saison gesehen, als sie mit viel Selbstbewusstsein reingekommen sind, lange sich auch im Tabellenmittelfeld gehalten haben, bevor sie dann eingebrochen sind. Aber wenn sie jetzt wirklich nach dem Sieg gegen Massi so dieses Selbstbewusstsein wieder getankt haben, dann sind sie eben halt auch keine schlechte Mannschaft. Und dann können sie eben halt auch solche Siege holen. Aber ist jetzt halt alles ein bisschen wischiwaschi, ne? Aber es ist wirklich schwer zu sagen. Also es ist halt auch, ich sag's mal so, meine Kontakte nach Carcassonne sind aktuell auch nicht so gesprächsbereit. Also es ist, als es wieder lief, haben sie deutlich besser geantwortet oder deutlich mehr geantwortet. Jetzt wird's langsam wieder ein bisschen schwierig, Antworten zu kriegen. Aber gut. Es ist, wie es ist. Ist auch nicht so überraschend. Also was willst du dich in der Freizeit nicht auch noch damit befassen? Was willst du machen? Montauban hat auch verloren, 21-34, bleibt damit im Abstiegskampf drin, 3 Punkte Vorsprung auf Swayungulem. Gegen Oyonnax ist so eine 21-34 Niederlage schon in Ordnung. Oyonnax sind nun mal der FC Bayern, dieser Pro de Deux. Das muss man akzeptieren. Also muss man nicht akzeptieren, aber meine, es ist nun mal Stand jetzt so. Und da mache ich Montauban keine Vorwürfe, dass sie so ein Spiel nicht gewinnen. Ich hätte es mir natürlich, und die Fans hätten sich natürlich gewünscht, dass es enger ist. Aber es Oyonnax sind nun mal eine Übermannschaft diese Saison. Und sie haben 2 peinliche Pleiten hinnehmen müssen. Und sie scheinen daraus gelernt zu haben und holen jetzt wieder ihre Siege. Ist dann halt so. Grenoble hat 34-20 zu Hause gegen Colomiers gewonnen mit Offensivbonus. Muss man auch nicht groß drüber reden, glaube ich, weil Colomiers natürlich keine schlechte Auswärtsmannschaft sind, aber Grenoble haben einfach einen guten Lauf aktuell. Haben eine Serie und da sie sind eine gute Mannschaft. Seit Anfang der Saison sind sie oben mit dabei, waren lange auch Tabellenführer. Und dann sind sie ein bisschen eingebrochen, aber sie sind eine gute Mannschaft und sie sind in vollem Selbstbewusstsein und dann holen sie eben solche Siege und das ist dann eben das, was den Unterschied macht. Muss man halt auch irgendwo einfach anerkennen. Kommen wir zu National. Spiel von 2 Halbzeiten zwischen Nizza und Valence. Beide deutschen Nationalspieler im Einsatz. Kurt Haupt von Anfang an für Nizza und Tim Menzel kam in der 50. Minute von der Bank. Midyan Ampik haben wir am Freitag vor dem Spiel noch für Verhältnisse der National großes Porträt über ihn gebracht und seine hervorragenden Leistungen herausgestellt. Kurt Haupt auf der anderen Seite konnte auf der einen Seite mit einem Versuch in der zweiten Halbzeit glänzen, aber auch mit einer gelben Karte in der ersten Halbzeit umglänzen. Aber gut, es war ein Spiel von 2 Halbzeiten. Valence hat die erste Halbzeit dominiert, Nizza war zu undiszipliniert, 12 Strafkicke, die sie weggegeben haben in der ersten Hälfte. Und dann die zweite Halbzeit komplett dominiert. Und dann kommt so ein Ergebnis bei raus. Wichtiger Sieg für Nizza, unglaublich wichtiger Sieg. Damit hält man zumindest vage Hoffnung auf Playoffs am Leben. Nicht, dass ich glaube, dass es dazu kommt, aber man hält vage Hoffnung am Leben. Valence tut diese Niederlage nicht weh, muss man in Ferne sagen. Sie haben durchaus eine Negativspirale, also das darf man auch nicht ignorieren, aber an Ducks kommen sie wahrscheinlich sowieso nicht mehr ran bei 16 Punkten Rückstand und 7 Spielen, die noch ausstehen. Das ist schon eine Menge. Kann ich mir nicht vorstellen. Und nach unten hin ist man, ja, natürlich wäre es schön, diesen Halbfinalplatz zu haben. Ne? Aber man muss sich auch keine riesigen Gedanken machen. Nächste Woche, also warten wir mal vielleicht ab, übernächste Woche spielen sie dann gegen Bourgoin zu Hause. Wenn sie das verlieren, dann mache ich mir Sorgen. Dann sind wir an dem Punkt angekommen. Aber noch ist das, glaube ich, in Ordnung. Blagnac hat mit Offensivbonus gegen Cognac gewonnen. Auch darüber müssen wir, glaube ich, nicht groß reden. 19 Niederlagen aus 19 Spielen für Cognac können wir, glaube ich, abhaken. Bourgoin hat einen prestigeträchtigen Sieg geholt gegen Albi. 24-23. Rücken so langsam in Richtung Playoff-Platz. Also sie sind auf Platz 6. Mit einem Punkt Vorsprung auf Tarbe, aber es wirkt so langsam deutlich solider wieder. Albi haben so eine kleine Schwächephase, letzte Woche gegen Nizza die erste Heimniederlage seit Ewigkeiten kassiert, jetzt dann in Bourgoin, wobei ich sagen muss, in Bourgoin kannst du durchaus verlieren. Eines der schwierigeren Auswärtsstadien dieser Liga. Was waren es, 6.000 Leute? Das ist schon kein schlechter Schnitt. Damit kann man arbeiten. Daher ist das, glaube ich, in Ordnung. Narbonne hat leider Gottes 34-37 gegen Tarbe verloren. Zwei Versuche von Maxim Oldmann. Hat er auch gekickt? Ich muss mal gucken, ob er auch gekickt hat. Das macht er dann doch hin und wieder auch. Nee, gekickt hat er nicht. Ah ja, nachdem Narbonne diese erste Halbzeit so komplett verschlafen hat, haben sich nochmal hart rangekämpft, haben 34-32 geführt. Und dann hat Tarbe am Ende noch diesen Versuch gelegt zum 34-37. Bitter. Zumal es in der Bonn eigentlich gar nicht so schlecht läuft. Also es ist 10 Jahre später, aber sie haben es tatsächlich geschafft, das Rathaus davon zu überzeugen, die Haupttribüne zu renovieren. Es kommt viele Jahre zu spät, aber es kommt. Es kommt. Fortschritt. Ihr Stadion ist eine Katastrophe für den Verein. Es ist, wie es ist. Man muss es halt so aussprechen. Es ist viel zu spät, dass es passiert, aber es ist gut, dass es passiert, weil es macht keinen Spaß, dieses Stadion. Aber naja, es war natürlich so ein Duell. Ne? Vorher war Narbonne 6. Tarbe war Narbonne 7. Tarbe 8. Und das war so ein 8-Punkte-Spiel. Ne? Und mit dem Sieg ist Tarbe jetzt halt einfach davongezogen, so ein kleines bisschen. Und es ist schwierig zu sagen. Und wir werden das sicherlich wenn wir an der Auswertung der Saison angekommen sind, ein bisschen Revue passieren lassen. Aber natürlich muss man sagen, dass für Narbonne damit die Playoff-Plätze so ein bisschen außer Reichweite geraten sind. Ist bitter, aber ist halt so. Was will man machen? Daxel hat mit Offensivbonus gegen Syrennen gewonnen, 38-22, müssen wir, glaube ich, auch nicht groß drüber reden. Die spannenden Spiele kommen ja nämlich noch. Rennes und Carcassonne haben beide gewonnen und beide hoch gewonnen. Rennes hat 31-22 gegen Chambéry gewonnen. Ein überraschender und überraschend eindeutiger Sieg, der sehr wertvoll gewesen wäre, wenn ich auch Carcassonne gewonnen hätte. 40-0 haben sie gewonnen. Gegen Bourg-en-Bresse auch noch. Die sicherlich nicht in der Form sind, wie ich gedacht hätte, aber ein Top-Team sind. 40-0. 40 gegen als Drittletzter, als abgeschlagener Drittletzter. Als Team, das sicherlich nicht vom Abstieg bedroht ist, aber auch nur, weil die anderen beiden viel schlechter waren. Harte Sache oder ein hartes Ergebnis für eine Mannschaft von in Violett, die gar nicht so schlecht aufgestellt waren. Also es ist jetzt nicht so, dass sie irgendwie mit einer C-Mannschaft hingefahren werden und gesagt hätten, okay, wir am Pass oder was auch immer, sind durchaus in sehr, sehr guter Besetzung hin. Unter anderem mit der niederländischen zweiten Reihe aus Blum und Leverstein. Es sind also nicht nur der DRV, der nicht alle seine Nationalspieler zusammenkriegt. Aber spannendes Ergebnis. Und das ist natürlich unglaublich bitter für Rennes. Also da packst du's tatsächlich, gewinnst ein Spiel eindeutig und dann gewinnt die Konkurrenz, die die ganze Zeit davor auch nur verloren hat, auf einmal haushoch. Mega bitter. Mika Tjumenev kam von der Bank. Und vor allem zu Null. Dieses Spiel zu Null, also es ist schon ein spektakuläres Ergebnis. Das muss man klar so sagen. Bitter für Rennes. Gut für Carcassonne, die damit die Klasse halten. Ob das gut für Rugby, für den französischen Rugby ist, sei mal dahingestellt. Aber das werden wir sicherlich auch nochmal in der Saisonanalyse ein bisschen Revue passieren lassen. Das ist vielleicht auch ein bisschen früh dafür, aber es ist natürlich schon so eine Sache, dass man sagt, okay, es ist schade, dass das Team aus dem Norden, aus dem Rugby-Entwicklungsland Bretagne wieder absteigt. während der Ausbildungsverein von Toulon, der nun mal ist, ne, die Klasse hält. Jetzt letztes Wochenende waren ja auch die, jetzt kommendes Wochenende sind dann jetzt auch die gemeinsamen Trainingslager der Nachwuchsteams von Toulon, von Jacques-Cagrin und La Seyne-sur-Mer. Das ist dann auch die Frage. Das ist mir jetzt mal spannend nachzugucken auf den Tabellenstand der National 2, wo La Seyne-sur-Mer steht. Das wäre dann wirklich die große Frage, wenn man zwei Kooperationspartner von Toulon. Meine gut, ist mit Nîmes natürlich auch nochmal so eine Sache. Nîmes ist ja auch mittlerweile Kooperationspartner von Toulon. Aber ja, spannend. Sind beide gut platziert auf Plätzen. Nîmes natürlich Tabellenführer in National 2 Pool 1 vor Biarritz-Châteauneuf und La Seyne dann schon auf Platz 3 vor dem Stade Métropolitain. Insgesamt so halbwegs wie erwartet, Aubenas auf Platz 6 und Mitabsteiger Dijon auf Platz 11 nur, auf dem Abstiegsplatz. Schon recht ausgeglichen, die Liga. Gruppe 2 liefern wir der Vollständigkeit halber nach. Périgueux auf Platz 1 der Gruppe 2 mit 62 Punkten und 9 Punkten Vorsprung auf Saint-Jean-de-Luz. Deutlich unausgeglichenere Gruppe, auch wenn man gespannt sein darf, Richard Hill wird den Verein wohl zum Ende der Saison verlassen, muss man mal abwarten. Und Auch auf Platz 3 und der CR Lannemezan auf Platz 4, Mathieu Ducot schon seit Ewigkeiten verletzt, also so lange verletzt, dass ich mir nicht mehr sicher bin, ob er noch für den Verein spielt. Und ansonsten keine großen Überraschungen. Also ich meine, dass Tiros und Florac nicht unbedingt Top-Teams sind, das war im Vornherein auch schon klar, aber naja. Ein kleiner Ausflug. Aber das war's von meiner Seite für diese Woche. Nächste Woche ja dann Six Nations und Top 14 und Pro D2, glaube ich, auch. Wollen wir mal gucken. Keine Nationale in jedem Fall. Das finden wir mal alles raus. Kann natürlich sein, dass das nächste Woche ein bisschen später kommt. Mein Jahresurlaub steht an. Naja, ein bisschen deprimierend, aber sind 4 Tage im Urlaub. Klappern Star Wars Ausstellungen ab. Freue ich mich sehr drauf. Thematisch hier mit nichts zu tun, aber ich freue mich drauf. Und dann kriegen wir noch kleine Kätzchen, die sicherlich auch nochmal eine Menge Aufmerksamkeit brauchen werden aus dem Tierheim. Naja, kann sein, dass nächste Woche ein bisschen später wird, weil ich nicht genau weiß, wie es zeitlich klappen wird mit Zusammenfassungen und Zeitungen lesen und allem drum und dran. Nur mal so mal als kleine Vorwarnung, dass es nächste Woche ein bisschen später werden kann. Hat nur positive Gründe. Ich in jedem Fall freue mich sehr. Und ich hoffe, euch hat die Folge soweit gefallen und ich hoffe, dass ihr nächste Woche wieder einschaltet, wann auch immer das denn ist. Ja, aber bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit und wir hören uns. Bis dahin, tschüss.
Eine der bekanntesten Stimmen der Welt bittet vor Gericht um ihr eigenes Leben. Britney Spears, Popstar, Millionärin, Weltstar und gleichzeitig über 13 Jahre lang unter Vormundschaft. Sie tritt auf, verdient Millionen, funktioniert, darf aber nicht selbst entscheiden, ob sie heiratet oder Kinder bekommt. Ein System, das schützen soll, von dem sie sagt, es habe sie kontrolliert. Wie kann das passieren? Und wann wird aus Schutz Kontrolle? Tatort Musik, der Fall Britney Spears, jetzt überall, wo es Podcasts gibt.